Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Morgen, Mittwoch, jährt sich die Explosion der BP-Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Mehr als 700 Millionen Liter Öl sprudelten wochenlang in 1500 Metern Tiefe aus dem Meeresboden. Ein Jahr später ist die wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Schäden für das Ökosystem noch lange nicht abgeschlossen. Hören Sie dazu die Sendung von Madeleine Amberger.
April 2010. Ort: die Ölplattform Deepwater Horizon, 80 Kilometer vor der Küste des US-Staates Louisiana. Zeit: es geht gegen 22 Uhr Central Time. Plötzlich eine Explosion. Sie kostet 11 Arbeiter das Leben. Der übrigen rund 100-köpfigen Bohrmannschaft bleiben kaum 5 Minuten, sich in Sicherheit zu bringen. Es ist eine gespenstische Szene. Flammen und pechschwarzer Rauch lodern meterhoch empor. Ein halbes Dutzend Löschboote versuchen über 2 Tage verbissen, den Brand einzudämmen, doch vergeblich. Das Feuer erlöscht erst, als die Plattform im Golf von Mexiko versinkt. So beginnt die schlimmste Ölkatastrophe der USA. In der Folge sprudeln 87 Tage lang Öl und Methan in 1500 Metern Tiefe aus dem Meeresgrund. In den Medien wird die Ölpest mit den üblichen Bildern dokumentiert. Pelikane mit verklebtem Gefieder, gestrandete Delfine, verzweifelte Fischer und über Quadratkilometer ein schillernder Ölfilm auf der Wasseroberfläche. Später kommen ebenso überraschende wie beunruhigende Bilder dazu, nämlich von kilometerlangen Ölschwaden, die sich unter der Oberfläche ausbreiten. Nun, ein Jahr danach, sieht es auf den ersten oberflächlichen Blick so aus, als wäre nichts gewesen. Das ist Andrew Jewell, Ozeanograph am Lamont Doherty Earth Observatorium der New Yorker Columbia Universität, nicht geheuer.
Ich möchte wirklich gerne wissen, wohin das Öl verschwunden ist. Das ist die wichtigste Frage. Wir haben mittlerweile eine recht gute Vorstellung davon, wie viel Öl sich ins Meer ergossen hat. Doch wir haben großteils keine Ahnung, was damit passiert ist. Was geht hier vor? Hat es sich in Regionen ausgebreitet, von denen wir nichts wissen? Ist es verdunstet? Wurde es von Mikroorganismen abgebaut? Das ist also die Frage Nummer 1 und wir haben darauf keine befriedigende Antwort.
Nach einem Jahr liegen punktuelle Ergebnisse vor, die jedoch noch lange kein Gesamtbild ergeben. Die vollständige Dokumentation der Folgen von mehr als 700 Millionen Litern Öl und mehr als 5 Millionen Litern Bindemittel wird noch Jahre dauern. Die Gründe für die bisher magere Datenausbeute liegen großteils in der Natur der Sache. Die Deepwater Horizon-Katastrophe ist in Art und Umfang einmalig. Die meisten Öllecks waren bisher die Ursache von Tankerunfällen. Das Öl in einer solchen Tiefe, in solchen Mengen, über so lange Zeit die gesamte Wassersäule kontaminiert, ist einmalig. Es gibt nur ganz wenige ähnlich gelagerte Präzedenzfälle, die zudem wenig erforscht sind. 1979 etwa explodierte die X-Dock-Plattform vor der Küste von Mexiko, führt Ajit Subramaniam an. Doch das Leck, so der Ozeanograph an der Columbia-Universität, lag in mit 50 Metern vergleichsweise seichtem Wasser. Von einem anderen Vorfall erfuhr der Forscher durch Zufall.
There was a similar sort of blowout.
Eine Deepwater Horizon-ähnliche Explosion hat es an der Nordküste von Australien gegeben. Das ist in einer Tiefe von 1500 Metern passiert. Das Leck konnte aber sehr schnell gestoppt werden. Ich weiß von keinen Studien darüber. Die einzige Person, die mir davon erzählte, hatte die Information irgendwie von der Ölfirma.
Dann gab es noch, vor etwa 10 Jahren, ein experimentelles Tiefseeleck in Norwegen. Auch dieses ist in seinem Umfang nicht einmal ansatzweise mit Deepwater Horizon vergleichbar. Außerdem wurden dabei keine Bindemittel eingesetzt. Eine Beobachtung in Norwegen traf jedoch sehr wohl auf den Golf von Mexiko zu, nämlich die wolkige Ausbreitung des Öls unter Wasser. Deepwater Horizon hat mit einer nicht nur unter Laien, sondern auch unter Wissenschaftlern weit verbreiteten Annahme aufgeräumt, nämlich dass Öl immer an der Oberfläche schwimmt. Vernon Asper, Meeresforscher an der Universität von Southern Mississippi, war der Erste, der im Vorjahr die Ölschwaden unter Wasser entdeckte.
We are used to dealing with oil that spilled out of tankers.
Wir sind es gewöhnt, mit Öllecks von Tankern umzugehen. In solchen Fällen strömt das Öl in flüssiger Form aus. Im Fall von Deepwater Horizon sind Öl und Gas gemeinsam unter hohem Druck entwichen. Bei einem Tanker gibt es so etwas nicht. Gas schießt also aus dem Meeresboden heraus und reagiert in der Folge mit dem Wasser. Es bildet Hydrate, es löst sich auf, es formt Blasen und diese Blasen sind vom Öl bedeckt. Es entstehen so viele Wechselwirkungen, die wir nicht vollständig verstehen. Daher konnten wir auch nicht prognostizieren, was im Golf passieren würde. Und wir wissen ja noch immer nicht, was eigentlich alles vor sich gegangen ist.
Bis vor der Explosion am 20. April 2010 war der Unfall der Exxon Valdez die größte US-Ölkatastrophe. Im März 1989 lief der Tanker in Alaskas Prince William Sund auf Grund. In der Folge ergossen sich 40 Millionen Liter Öl ins Meer, also nicht einmal ein Zehntel dessen, was den Golf von Mexiko verseuchte. Der Meeresökologe Richard Steiner ist ein Experte für die Folgen von Ölpest im Allgemeinen und die Exxon Valdez-Katastrophe im Besonderen. Zur Zeit des Tankerunfalls arbeitete er an der Universität von Alaska. Seine unerbittliche Kritik an Exxon kostete ihm letztlich seinen Job. Es sei nicht verwunderlich, wenn Leute beunruhigt fragen, meint er, wie schlimm denn die Folgen des Öllecks im Golf sein werden. Die einfache Antwort darauf: schlimm werden sie sein.
People ask, well, how bad is the Gulf spill going to be? Well, the simple answer to that is bad enough. How long will the damage last? Will it last too long? How severe will it be? Very severe.
Man könne weiter fragen, etwa, wie lange werden die Schäden bestehen? Zu lange, meint Richard Steiner. Und wie schwerwiegend wird es insgesamt? Sehr schwerwiegend.
The interesting thing about the Exxon Valdez 21 years later is you can walk the beaches.
Es ist interessant, man kann 21 Jahre nach dem Exxon Valdez-Unfall am Strand spazieren gehen oder mit dem Boot hinausfahren und man wird keine Spur von Öl mehr sehen. Doch das, was man nicht sehen kann, ist viel wichtiger. Das kann man Leuten aber nur schwer begreiflich machen. Gut, es gibt auf einigen Stränden noch rund 80.000 Liter Öl in bestimmten Schichten. Doch das viel gravierendere Problem ist, vom Staat beauftragte Forscher haben festgestellt, dass sich von den 30 damals besonders betroffenen Tierarten nur ein Drittel, nämlich 10 Arten, erholt haben. Und das 21 Jahre später.
Die Ölkatastrophe im Prince William Sund zeigte außerdem auf, wie wenig man eigentlich über die Wechselwirkungen im Meeresökosystem Alaskas Bescheid wusste. Das Paradebeispiel dafür, das selbst für die Forscher überraschende Schicksal des pazifischen Herings.
Zum Zeitpunkt des Tankerlecks laichten die Fische gerade. Durch das Öl wurden die Eier und Larven des Jahres 1989 vernichtet. Uns war klar, warum das passierte. Damit haben wir gerechnet. Die erwachsenen Fische sind im darauffolgenden Jahr zurückgekommen und wir dachten schon, nochmal Glück gehabt. Doch 2-3 Jahre später ist die erwachsene Population plötzlich zugrunde gegangen. Der Grund, sie ist 1989 nicht mit so viel Öl in Berührung gekommen, dass sie sofort gestorben wäre, aber doch mit genug Öl, dass ihr Immunsystem zerstört wurde. Als Folge breitete sich die Virusinfektion VHS aus und die Heringe starben.
Freilich, so Richard Steiner, könnte das Immunsystem der Fische auch auf andere Art und Weise geschädigt worden sein. Doch der Schluss liegt nahe, dass die Ölpest schuld war. Denn die epidemische Virusinfektion brach damals nur im Prince William Sund und nicht anderswo in Alaska aus. Diese Heringe waren ein wichtiger Bestandteil in der Nahrungskette des Gebietes. Ihre Bestände haben sich nach wie vor nicht erholt.
Wir haben eine recht gute Vorstellung, was im Prince William Sund geschehen ist. Im Prinzip wurden die engen Beziehungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen des Meeresökosystems entkoppelt, sowohl in Küstennähe als auch weiter draußen. Was passiert ist, kennt man aus Versuchen zur Chaostheorie. Der Ausgangspunkt sind zwei identische Systeme. Dann schleust man in ein System einen kleinen Störfaktor ein und dann lässt man die Systeme 10 oder 20 Jahre durchlaufen. Und am Ende wird man es mit zwei sehr unterschiedlichen Systemen zu tun haben. Das trifft auf Meeresökosysteme nach einer Ölpest genauso zu. Und eine Ölpest ist nicht einmal ein kleiner Störfaktor. In den Golf von Mexiko hat man tausende Tonnen giftiger Ölbindemittel gekippt. Das hat selbstverständlich Auswirkungen für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
Die Folgen für den Golf von Mexiko könnten aus verschiedenen Gründen schwerwiegender ausfallen als für den Prinz William Sund. Zum einen floss sehr viel mehr Öl in den Golf. Zum anderen ist die Region im nördlichen Teil ohnehin ökologisch angeschlagen. Denn jedes Jahr bildet sich dort eine Dead Zone, eine sauerstoffarme Zone, wo Meeresorganismen sterben. Die Zone erstreckt sich über rund 18.000 Quadratkilometer, also über eine Fläche wie die halbe Schweiz. Die Ursache: Düngemittel fließen in den Golf mündenden Mississippi. Die ins Meer geschwemmten Nitrate und Phosphate erzeugen eine Algenblüte, die den Sauerstoff aufbraucht. Und in dieses ramponierte Ökosystem ergossen sich Unmengen von Öl. Andrew Joule, Ozeanforscher am Lamont Doherty die Earth Observatorium, erzählt von einer Golfexpedition mit einem Forschungsschiff nach dem Plattformunglück und wonach Forscher Ausschau halten.
Wir haben nach Spuren von Kohlenwasserstoffen in der Wassersäule gesucht, und zwar von der Oberfläche bis zum Grund. Unsere tiefste Probe stammt aus 1700 Metern. Wir haben mit unseren Instrumenten aus verschiedenen Tiefen Proben genommen. Einige haben wir gleich an Bord analysiert, andere ins Labor mitgenommen. Wir haben auch den Grad an Sauerstoffverbrauch gemessen und Proben von Mikroorganismen mitgenommen.
Es gibt eine ganze Reihe von Arten, die sich von Öl ernähren und es auf diese Weise abbauen. Ein kalifornisches Forschungsteam untersuchte 200 Proben von 17 Stellen im nördlichen Golf und entdeckte dabei eine neue Art von Kaltwasserbakterien, die Öl schneller auffressen als vergleichbare bekannte Mikroorganismen. Mikroben spielen also bei einer Ölpest eine wesentliche und an sich reinigende Rolle. Und sie agieren auch nicht allein, also sozusagen jede Art für sich.
Wir möchten gerne analysieren, welche Gemeinschaften von Mikroben zusammenleben. Voraussetzung ist freilich, dass wir das Geld für diese Studien bekommen. Aber die Proben haben wir wenigstens. Das ist ja immer das Schwierigste.
Die Anspielung auf die Finanzierung bezieht sich darauf, dass unabhängige, also nicht vom Staat geheuerte Forscher derzeit auf dem Trockenen sitzen. Die ersten 40 Millionen Dollar, die BP im Vorjahr rasch zur Verfügung stellte, sind längst aufgebraucht. Alle warten nun auf die von BP versprochene halbe Milliarde Dollar. Eine Studie staatlicher US-Forschungsteams beantwortete die Frage, was mit dem Öl geschah, zumindest in groben Zügen. Geschätzte 3/4 wurden durch verschiedene Methoden eliminiert. Es wurde abgeschöpft, verbrannt, durch Bindemittel neutralisiert, an der Leckenstelle eingefangen oder ist schlicht an die Oberfläche gestiegen und dort verdampft. Was freilich fehlt, sind Details über die jeweiligen Eliminierungsprozesse. Unklar ist auch, was mit den verbleibenden 25% passiert ist. Eine Forschergruppe entdeckte eine sich über mehrere Kilometer erstreckende ölige Schicht auf dem Meeresgrund, die man in dieser Form noch nie gesehen hatte. Die Tests über deren Zusammensetzung sind noch nicht abgeschlossen. Der Meeresforscher Vernon Asper von der Universität von Southern Mississippi beschreibt, was die Forscher mangels eines gültigen wissenschaftlichen Begriffs vorläufig als Snot, also als Schleim, bezeichnen.
Es stellt sich die Frage, woher kommt das Zeug und woraus besteht es? Derzeit wird es gerade analysiert. Zum Glück gibt es mehr als genug Proben davon. Anfangs dachten wir, die Substanz bestehe vor allem aus Öl. Aber das stimmt nicht. Sie enthält verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen und einige sind ziemlich flüchtig. Es ist nicht so, dass die Substanz irgendwann die Wasseroberfläche erreichte und dann wieder absank. Sie stammt vermutlich von den Ölschwaden in den tieferen Schichten. Aber wie gesagt, da stecken noch andere Bestandteile drin. Das könnten Bakterien sein oder Plankton, das irgendwie daran kleben geblieben ist. Oder vielleicht ist es eine Mischung, die wir gar nicht kennen.
Ob diese Ölschichten sich noch dort befinden, wo man sie ursprünglich entdeckt hat, oder ob es noch sehr viel mehr Orte gibt, wo man diese finden könnte, ist ungewiss. Was also tun mit diesem Schleim, der den Meeresboden verseucht? Am besten gar nichts, meint Vernon Asper.
Mit dieser Schicht am Meeresgrund muss man leben. Sie ist zwar gut 3 Zentimeter dick, doch es wäre dennoch sehr schwierig, diese zu entfernen, ohne die Organismen, die in diesen Tiefen leben, zu beeinträchtigen. Organismen in diesen Sedimenten sind es gewohnt, dass ihr Lebensraum sehr ruhig, konstant und kaum wandelbar ist. Störungen haben sie nicht gerne. Wenn man nun diese Schicht absaugte oder ausbackerte, würde man Chaos anrichten. Das wäre schlimmer als die Folgen der Ölpest. Wir rechnen damit, dass diese Organismen mit der Situation allmählich fertig werden. Sie leben ja in einem Ökosystem, wo aus vielen Ritzen ganz natürlich Öl austritt. Öl und Gas gehören zu ihrer Welt. Der Abbauprozess wird freilich eine Weile dauern, weil die Schicht so dick ist. Und das macht uns Sorgen, weil wir nicht wissen, wie viel Sauerstoff durch diese Schicht eigentlich auf den Meeresgrund durchdringen kann.
Der Schleim am Meeresboden ist nur eine von mehreren Erscheinungen, die Forschern Kopfzerbrechen bereiten. Vernon Asper nimmt immer wieder Gruppen von Studenten zum Strand mit, um Folgen der Ölpest vor Ort zu inspizieren. Die Strände sind wieder sauber und ansehnlich, doch man braucht nur ein bisschen zu graben, um auf öligen Sand zu stoßen. Auch, dass es Teerklumpen anschwemmt, überrascht nicht. Doch was, so wundert sich der Forscher, hat es mit diesen merkwürdigen Pfützen von zähflüssigem Öl auf sich?
Well, the question is, where is it coming from?
Die Frage ist, wie kommen sie zustande? Wir sehen kein Öl auf der Wasseroberfläche. Wir haben uns den Meeresgrund sowohl an seichten als auch an tiefen Stellen angesehen und nichts gefunden. Doch irgendwoher muss diese Flüssigkeit ja kommen. Wenn wir sie irgendwo an der Oberfläche sehen, muss sie schwerer als Wasser sein. Wenn das zutrifft, warum bildet sie dann nicht die üblichen Teerklumpen? Und warum kommt die Flüssigkeit an den Strand und bleibt nicht an irgendetwas im Wasser kleben? Das wird in der Hurrikan-Saison potenziell interessant werden. Wir glauben, dass durch Stürme, die genügend Wellenenergie erzeugen, Dinge vom Meeresgrund heraufgeholt und sozusagen an den Stränden deponiert werden. Wir werden ja sehen, ob das auch stimmt.
Was mit dem Öl passiert ist, kann also nur fragmentarisch beantwortet werden. In einem anderen Fragenkomplex, nämlich über die Befindlichkeit von Meerestieren, gibt es ähnlich tiefgreifende Unsicherheiten. Eine Frage wäre beispielsweise, wie wirkte sich das Öl auf die Laichplätze von Blauflossenthunfischen aus? Als die Ölplattform explodierte, laichten die Fische gerade im Golf. Zunächst befürchtete man, dass, ähnlich wie bei den pazifischen Heringen in Alaska, ein ganzer Jahrgang ausfallen würde. Ganz so schlimm dürfte es nun doch nicht sein. Doch die Blauflossenthunfische sind nicht die einzige Art, die in der Nähe des Mississippi-Deltas ihre Eier ablegte. Und als ob die Kalkulierung des Schadens nicht ohnehin schwierig genug wäre, haben sich bei einigen Fischarten die Populationen nach der Ölpest gar erhöht. Einige Forscher spekulieren, der unerwartete Zuwachs sei auf das monatelange Fischereiverbot zurückzuführen. Ähnlich vage präsentiert sich die Situation für Meeressäuger, insbesondere Delfine. 2010 wurden rund 90 Tiere tot angeschwemmt. Ein kanadisches Team von der Universität von British Columbia berechnete kürzlich, diese Zahl sei mit einem Faktor von 50 zu multiplizieren, um die wahre Todesrate, nämlich inklusive der auf hoher See verendeten Tiere, zu errechnen. Delfine werden durch Ölpest auf dreierlei Weise gefährdet, erläutert Moby Solangi, Direktor des Institute for Marine Mammal Studies in Gulfport im US-Staat Mississippi.
Tiere kommen in direkten Kontakt mit Öl. Darunter leiden ihre Haut und ihre Augen. Zweitens inhalieren sie Kohlenwasserstoffe. Delfine brauchen ja Luft zum Atmen. Öldämpfe können ihre Atemwege schädigen. Durch die Atmung können außerdem Kohlenwasserstoffe in ihren Blutkreislauf gelangen. Die dritte Gefahr ist der Verzehr von verseuchtem Futter. Sei es, weil die Fische durch Öl geschwommen sind oder ihrerseits durch Öl verseuchte Organismen verzehrt haben. Delfine befinden sich in der Nahrungskette ja ganz oben. In diesem Fall wäre dann der Verdauungstrakt betroffen. Wir suchen also nach Veränderungen der Haut, des Atmungsapparates und des Magen-Darm-Bereichs.
Doch mit dem Delfinsterben ist es nicht vorbei. Im Gegenteil. Im Januar und Februar 2011 spülte es ungewöhnlich viele tote Jungdelfine an die Strände.
Some were premature, haven't fully developed, others were stillborn.
Das waren vor allem Früh- und Totgeburten. Einige dürften ein paar Tage nach der Geburt überlebt haben. Delfine werden in den Monaten März, April und Mai geboren. Doch die toten Delfinbabys schwemmte es im Januar und im Februar an. Um diese Zeit sehen wir normalerweise zwei tote Jungtiere. Dieses Jahr sind es zwischen 40 und 50. Irgendetwas muss diese Früh- bzw. Totgeburten ausgelöst haben. Dafür kann es viele Ursachen geben, zum Beispiel Infektionskrankheiten wie die Masern oder die Brucellose. Auch Biotoxine können in Frage kommen. Derzeit sieht es so aus, als wären nur bestimmte Populationen davon betroffen. Und zwar jene in den Gewässern der Staaten Mississippi und Alabama. In Florida und Louisiana sehen wir keine so hohen Todesraten.
Das ist insofern überraschend, als sich das meiste Öl vor der Küste Louisianas befunden hatte. Doch, so spekuliert Moby Solangi, vielleicht seien die Bindemittel am Tod der Tiere schuld. Gut möglich, dass diese vor Alabama und Mississippi in höherer Konzentration vorhanden waren. Mittlerweile zählt man fast 100 tote Delfine, etwa viermal so viel wie normalerweise um diese Jahreszeit. So viele verendete Meeressäuger hat Moby Solangi in seinen 30 Jahren als Forscher nicht gesehen.
Es bricht einem das Herz. Delfine sind sehr soziale Tiere. Wir sind für sie verantwortlich. Wenn etwas passiert, gibt es für uns Menschen das Rote Kreuz, die Katastrophenhilfe oder den Staat. Tiere haben nur uns. Wir sind für sie, aber auch für ihren Lebensraum verantwortlich. Und wie schon gesagt, Delfine sind in der Nahrungskette ganz oben und daher ein guter Indikator dafür, was in ihrem Ökosystem vor sich geht. Wenn sie sterben, sind wir als nächstes dran. Denn wir teilen in vielen Bereichen ihren Lebensraum. Wir schwimmen im selben Wasser, wir essen die gleichen Fische.
Doch an den Stränden des Golf von Mexiko finden sich nicht nur überdurchschnittlich viele tote Delfine. Seit März 2011 werden auch verendete Meeresschildkröten, insbesondere die seltene Achter Camps Ridley, angeschwemmt. Insgesamt über 90 hat man bisher gezählt und fast täglich werden es mehr. Die Todesursache ist unbekannt. Moby Solangi war im Vorjahr der Erste, der nach der Deepwater Horizon-Explosion an Delfinen und Meeresschildkröten systematisch Nekropsien vorgenommen hatte und dies auch heute immer noch tut. Nur ganz wenige starben, ganz offensichtlich durch die Ölpest. Bei den meisten Tieren wird man die Todesursache durch forensische Kleinarbeit ergründen müssen. Doch diese Arbeit hat man Moby Solangi nun aus der Hand genommen. Denn als diesen Winter das große Delfinsterben begann, wurden staatliche Behörden aktiv.
Kürzlich hat man uns mitgeteilt, dass wir alle Gewebeproben und alle Daten aushändigen müssen. Wir dürfen keine Informationen herausgeben, ehe die Studien in den staatlichen Labors nicht abgeschlossen sind. Der Grund sind strafrechtliche Ermittlungen gegen BP. Und unsere Daten und Proben wären in einem solchen Prozess Beweise.
Doch damit nicht genug. Diese amtlich verordnete Übergabe der bisher gesammelten Gewebsproben und Daten ist mit einem Verbot gekoppelt, weiterhin eigene Studien zu betreiben. Moby Solangi dürfte also keine Tests machen, selbst wenn er es wollte. Seine Sorge nun, was ist, wenn sich der Fall BP über viele Jahre zieht? Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Im Fall der Exxon Valdez-Katastrophe sind bis heute nicht alle rechtlichen Angelegenheiten beigelegt.
Deepwater Horizon ist viel, viel größer als das Leck der Exxon Valdez. Die Ölpest hat mehrere Staaten und viele verschiedene Lebensräume betroffen. Und solange es eben strafrechtliche Ermittlungen gibt, wird alles, was wir sammeln, beschlagnahmt. Doch der Fall kann sich Jahre dahin ziehen. Irgendeinen Kompromiss sollte es also geben. Es gibt keinen Grund, warum Studien nicht parallel durchgeführt und ein Teil der Proben eben als Beweise aufbewahrt werden könnten.
Die Todesursache von Delfinen und Meeresschildkröten zu klären, ist für die Forscher nicht nur eine Frage der Befriedigung von Wissensdurst. Angenommen, die Tiere verendeten als Folge von zu hohen Bindemittelkonzentrationen, dann wäre deren Einsatz bei einer ähnlichen Ölpest wohl zu überlegen. Und die nächste Katastrophe kommt bestimmt, denn es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass Tiefseebohrungen, sei es im Golf von Mexiko oder anderswo, demnächst eingestellt würden. Im Herbst 2010 hat Barack Obama das nach der Explosion erlassene Moratorium bereits wieder aufgehoben. Richard Steiner, Meeresforscher aus Alaska und Kritiker der Ölmultis, befürchtet, der Deepwater Horizon-Unfall wird keine Ausnahme bleiben.
Die meisten Öl- und Gasreserven sind in der Tiefsee und in der Arktis. Denn alles, was leicht zugänglich ist, wurde bereits heraufgepumpt und durch unsere ineffiziente globale Wirtschaft verbrannt. Das heißt, nun bohrt man in extrem empfindlichen Ökosystemen. Das ist riskant. Wir sollten uns also gegen Bohrungen in manchen Ölfeldern entscheiden, weil es andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel die Entwicklung alternativer Energieformen auf dem Festland.
Befürwortern von Tiefseebohrungen kommt bei ihrer Argumentation der erste Eindruck zu Hilfe. Auf den ersten Blick sind die Strände in den Golfstaaten weiß und das Wasser klar. Ein Jahr nach der Explosion der Plattform sieht es so aus, als hätte die Natur diese schlimmste Ölpest in der US-Geschichte bestens überstanden. Doch dieser Eindruck sei trügerisch, sagt Ajit Subramaniam, Ozeanograf an der New Yorker Columbia-Universität.
Man kann nicht behaupten, dass dieses Ölleck nicht noch schwerwiegende Folgen haben wird. Doch es hätte freilich viel schlimmer kommen können. Wir haben Glück gehabt, dass die Loop Current, also eine Schleifenströmung, wetterbedingt nicht mit dem Ölteppich in Berührung kam. Denn sonst hätte die Strömung das Öl in den südlichen Golf von Mexiko transportiert. Aber so blieb die Ölpest auf den nördlichen Golf beschränkt. Wir haben also großes Glück gehabt, dass wir so glimpflich davongekommen sind. Aber dazu haben wir selber nichts beigetragen. Das war reiner Zufall. Das heißt, nun davon auszugehen, dass sich ein solches Ölleck folgenlos in Wohlgefallen auflöst, wäre die falsche Schlussfolgerung.
Ein relatives Glück sei es auch, so Vernon Asper, dass das Ölleck in so großer Tiefe und so weit von der Küste entfernt passiert sei. Fast habe es also den Anschein, als würde sich ein zynischer Spruch bestätigen.
There's a saying that is not true, that the solution to pollution is dilution. And that's not really true. But there is an element of truth to it.
Der Spruch besagt, lose übersetzt, die Lösung der Verseuchung ist die Verdünnung der Giftkonzentration. So falsch der Spruch sei, meint Vernon Asper, ein kleines Körnchen Wahrheit stecke doch drinnen.
In my opinion, and this is just
meiner Meinung nach, und ich möchte betonen, das ist nur meine Meinung, sind Öllecks in der Tiefsee weniger umweltschädlich als im seichten Wasser. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen verteilt sich das Öl in der Wassersäule. Wenn es nur an der Oberfläche schwimmt, dringt es leichter ins Marschland ein. Vögel, Schildkröten und Delfine sind viel mehr in Mitleidenschaft gezogen. Zum Zweiten, wenn ein Tanker vor der Küste auf Grund läuft, dann ergießt sich das ganze Öl sofort über die Strände. Es gibt keine Möglichkeit, dass es zumindest teilweise abgebaut und entgiftet wird. Das Leck im Golf von Mexiko war auf dem offenen Meer. Das Öl konnte über 60, 70 Kilometer driften, wobei sich die aromatischen Giftstoffe verflüchtigten.
Das bedeutet freilich, Giftstoffe werden über längere Zeit in die Luft abgegeben. Das könnte die Gesundheit von Menschen, Meeressäugern und Vögeln gefährden. Aber auch das ist, wie so vieles über das Deepwater Horizon-Unglück, eine Annahme ohne solides Datenfundament. Und so ergibt sich ein Jahr nach der schlimmsten Ölkatastrophe der USA eine für Laien wie für Wissenschaftler unbefriedigende Situation. Jeder weiß, Millionen Liter an Öl müssen dokumentierbare Umweltschäden nach sich gezogen haben. Doch die harten Fakten werden noch Jahre auf sich warten lassen. Bis dahin wird die Erinnerung an die brennende Ölplattform, an die Schwaden von Öl im Wasser und an die Leichen von Babydelfinen für Bürger und Politiker wieder verblasst sein. Und damit verschwindet wohl auch die berechtigte Skepsis über Tiefseebohrungen in ökologisch sensiblen Regionen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.